Was wir heute erfahren möchten, ist, wie sieht den rettenden Glauben aus? Wie sieht den rettenden Glauben aus? Abraham ist ein Beispiel für uns von dem Glauben. Eines in Römer 4 sehen wir, wie er das Beispiel ist für den rettenden Glauben, wie er durch den Glauben gerechtfertigt wurde, weil er Gott geglaubt hat. Diese Stelle in Jesus. Aber im Lauf seines Lebens sehen wir, wie das ausschaut, ein Leben des Glaubens zu haben. Weil er, habe ich gestern Abend spät auch erst festgestellt, wieder, wie, keine Zufall, sicher, Abraham auch das Beispiel ist für den Glauben, der wirkt. Wie das ausschaut, wenn wir einen lebendigen Glauben haben. Die Geschichte ist schon beunruhigend, wenn man es erst liest. Und was wir hier sehen, ist Abraham hier ungefähr 112 bis 114 Jahre alt, der jetzt 25 Jahre lang schon davor gewartet hat, dass Gott diese Verheißung erfüllt und ein Kind ihm gibt. Und letztendlich, nachdem er mit menschlichen Mitteln versucht hat, Gott ein bisschen zu helfen, mit dem Hagar und dem Ismael, und dann jetzt, wenn er wirklich sein Kind bekommen hat, dass Gott treu war durch seine Frau, die zu alt war, Kinder zu gebären, und trotzdem dieses Wunder erlebt hatte. Und jetzt kommt dieses. Und was wir heute feststellen möchten, ist Gottes Liebe, aber wie seine Liebe wirklich ausschaut, auch für uns in unserem Leben. Und wie Gott aktiv in unserem Leben wirkt, handelt und uns ans Ziel bringt. So ist die Frage. Könnte man schon am Anfang sagen, warum würde Gott so einen Befehl geben? Warum befahl Gott Abraham, seinen eigenen Sohn zu opfern? Wir sollen schon am Anfang klar sagen, Gott sagt immer wieder in der Bibel, dass Menschen opfern verboten wurde. Das sieht man in 3. Mose 20. Wer von den Kindern Israels eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden, das heißt eine Todesstrafe, wenn sie die Kinder geopfert wurden. Und sagt es wieder in Jeremia. Gott ist dagegen. Wenn Gott gegen Menschen opfern wäre, warum hat er Abraham so befohlen? Und es steht eigentlich in der Stelle selber die Antwort. Wir sehen, was Gott wirklich vorhatte. Eines ist, Gott in seiner Souveränität wusste, er würde ihm abhalten, zum Schluss, wie ich Silas zu ihm geflüstert habe und sagt, es wird nicht, okay? Gott ist souverän, er weiß das alles, hatte das schon vor. Aber er sagt es schon im Vers 1, er sagt, es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Gott stellte Abraham auf die Probe. Gottes Handeln in seinem Leben war genau, was er gebraucht hatte, und es war ihm eine Probe zu stellen. Das sieht man auch in Hebräer 11, vielleicht können wir schon das aufschlagen und können vielleicht einen Stift da lassen oder so, weil wir kommen wieder zurück, weil da ist ein inspirierter Kommentar zu der Stelle in 1. Mose 22, Hebräer Kapitel 11, Hebräer der 11. Kapitel. Hebräer 11 und Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Also Gott stellte ihn auf die Probe. Nun, es war ein interessanter Studien, dieses Wort für Probe in 1. Mose 22 anzuschauen. Es gibt so ungefähr 35 Verse, wo das vorkommt. Kannst du gerne selber machen mit deinem Konkurrenz, mit den Strongs-Nummern. Gibt es auch Webseiten, wo man das anschauen kann, auch Bibelprogramme, auch Bücher, wo man dann Aufschlagewerke, wo man dann Nachschlagewerke, wo man dann die Nummern finden kann. Das ist ein interessanter Bibelstunde, kann ich es empfehlen, zu schauen, immer wieder, wenn das Wort vorkommt. Manchmal von der menschlichen Seite, aber meistens wie Gott probt, versucht Menschen. Und hier wird Abraham auf die Probe gestellt. Warum prüft Gott? Was hat er vor? Gott weiß schon, was in dem Herzen ist. Es gibt verschiedene Verse, zum Beispiel in 2. Mose 16, wo Gott Israel geprobt hatte, auf die Probe gestellt hat, wenn sie ihr Brot gegeben hatte. Und du sagst dir, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Selbst in Richter, Kapitel 2, Vers 21, sagte, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, das heißt die Kanaanitern, es gab noch in dem Land einigen, damit Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. So ließ der Herr diese Nationen bleiben. Gott hat die Kanaanitern da gelassen. Richter 2, Vers 21 bis 23. So Gott will sehen, Gott will uns auf die Probe stellen, um zu sehen, ob wir gehorchen. Gott hat das mit Israel immer wieder gemacht. Damit wir auch Ehrfurcht vor Gott haben werden. In 2. Mose 20, vielleicht können wir das aufschlagen. 2. Mose 20. Wir lernen dann im Zusammenhang, wie Gott ist. Wir wollten ein biblisches Gottesbild haben und sehen wir, wie Gott ist, auch in seinem Wort, immer wieder in seinem Wort. Und es hilft uns dann zu verstehen, warum er das mit Abraham macht. 2. Mose 20, Vers 20, kurz nachdem er 10 Gebote gegeben hat, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott möchte, dass wir Ehrfurcht lernen. Er stellt uns auf die Probe. Es ist nicht nur einzeln, es gibt immer wieder. 2. Mose 17, Vers 7 macht er das wieder. Zu sehen auch, ob wir wirklich glauben. Sehen, ob wir wirklich glauben. In 5. Mose 8 sagst du, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich dieser 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das sehen wir auch eigentlich in 1. Mose 2 und 3. Wo Adam und Eva vor der Probe gestellt wurden, auch wenn sie nicht verfallen waren, noch nicht Sünder waren, waren sie auf der Probe gestellt. Was ist es? Ist es Gott? Ist es, dass er uns versucht zu sündigen? Jakobus 1 sagt klar, Gott versucht keinen zu Sünde. Aber Gott probt uns. Stellt uns auf die Probe. Er möchte, dass diese Beziehung gestärkt werden mit uns. Er möchte, dass wir vom Herzen aus ihm lieben, dienen und gehorchen. Und so lässt er auch Schwierigkeiten kommen. Und er hat diese ganz schwierige Probe Abraham gegeben. Können wir auch sagen, Gott gibt uns nie eine Probe, eine Versuchung, die wir nicht bestehen können. Das sagt er auch in 1. Korinther 12, glaube ich. Es gibt keine Versuchung, die uns zu schwer sind. So war es auch für Abraham. Vielleicht schauen wir noch eine Stelle an in 5. Mose 8. 5. Mose 8. Wir wissen, Gott hat Israel gerettet aus Ägypten. Er wollte ein Volk für sich haben. Gott haben, dass er unter ihnen wohnt, dass ihr eine enge, intime Beziehung mit ihnen haben könntet. 5. Mose 8 und Vers 16, dann sagte er, der Gott, der dich in der Wüste mit Mann speiste, Manna, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er seinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Du siehst, Gott meint es auch uns gut, wenn er die Prüfung gibt. Nun möchte ich sagen, wir stellen hier fest, es sieht nicht immer so aus. Manchmal sind die Versuchungen, die Proben, die Gott bringt, ganz, ganz unangenehm in dem Moment. Und einerseits beschweren wir uns, wieso macht Gott so? Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn es ganz angenehm wäre, wenn es ganz natürlich wäre, einfach kein Problem wäre, wäre das eine Probe? Und wir wissen, durch Proben, durch Versuchungen, durch Druck in unserem Leben, der auch Gott in seiner Liebe bringt, der Gott auf unserem Programm bringt, Lebensprogramm, könnte man sagen, dass er dadurch uns verändert. Das stellen wir immer wieder fest. Das haben wir auch als Gemeinde erlebt. Einzelnen, die durch Prüfungen dann den nächsten Schritt in ihrem Leben, Glaubensschritt gemacht haben, die Gott gebraucht hat, um dich ihm anzunähern, ihm näher zu bringen. So, erstens, es war eine Prüfung, aber habe eigentlich den ersten Punkt nicht ausdrücklich formuliert, weil ich wollte das erste fahren. Aber Gottes Wege sind manchmal und seine Prüfungen sind manchmal für unseren menschlichen Verstand unbegreiflich. Sie sprengen unseren Verstand. Ich könnte mehr und mehr Beispiele, die Bibel ist voll davon. Könnt ihr selber nachdenken und darüber nachsinnen diese Woche, vielleicht heute Nachmittag. Und überlegen, wo in der Bibel das vorkommt. Es ist immer wieder, Alte, Neuen Testament, so ist dein lieben Gott. So, Gottes Wege sind manchmal unbegreiflich, aber Gottes Wege sind vollkommen und erfüllen einen ewigen Zweck. Gottes Wege sind vollkommen und erfüllen einen ewigen Zweck. Gott will, dass wir ihm das Gute abgeben, damit wir das Beste bekommen können. War es schlecht, war es Sünde, dass Abraham einen Sohn hat, der Verheißung? Nein, es war Gottes Gabe, es war Gottes Geschenk. Aber es ging um sein Vertrauen. Wenn wir überlegen, wie er 25 Jahre auf diesem Sohn gewartet hat und das so von Gott gegeben wurde letztendlich. Vielleicht schauen wir das wieder ins 1. Mose 17 aufschlagen. 1. Mose 17. Das hilft uns zusammen, die Stellen anzuschauen. Ich habe nicht die Zeit, ganz ehrlich, die PowerPoint zu machen, aber manchmal ist es gut, einfach selber in die Bibel zu schauen, einfach zu blättern, umzublättern. Schau, wie es Gott versprochen wurde vor diesem Kind. 1. Mose 17, jetzt 24 Jahre nachdem, er war jetzt 99, er war vorher 75, haben wir letzte Woche festgestellt, dass er ein Vater, eine große Nation sein wird, aber keine Kinder. Jahre später, noch kein Kind. Wo bist du her? Was machst du? Und dann 24 Jahre, das macht schon einen Unterschied, ne? Er sagt in Vers 16, Vers 15, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein und ich werde sie segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. So war Gottes Verheißung so klar. Nein, nicht Hagar. Weil er sagte, Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte ein Hundertjähriger ein Kind geboren werden und sollte Sarah ein 90-Jähriger etwa gebären. Und Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Das reicht, oder? Meine Frau ist 90 Jahre alt. Hätte ich auch Bedenken. Es wäre schwierig. Meine Frau dann, wenn sie 90 Jahre dann ein Kind bekommen, wirklich, ja? Das ist nicht ernst, oder? Aber Gott hat versprochen. Und so Abraham sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. So war die Verheißung. Klar und deutlich. Dieses Kind wird Nachkommen haben, die den Segen bekommen werden. So war die Verheißung. So wie Abraham war Isaak die Verkörperung der Verheißung Gottes. Wenn Abraham seinen Sohn Isaak angeschaut hatte, dachte er, da ist meine Zukunft. Da ist meine Hoffnung. Man könnte sagen, Isaak war ein Geschenk von Gott, um diese Verheißung zu erfüllen. Deswegen liebte er auch diesen Kind so sehr. Selbstverständlich sein Kind, aber vor allem diese Zukunft, wie Gott versprochen hat, das war alles da drin gehängt, in diesem kleinen Wesen, diesem kleinen Mensch. Aber jetzt, sagt Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Hier war die Prüfung. Gottes Verheißung, er hat versprochen. Und jetzt den Befehl. Es war ein scheinbarer Widerspruch, oder? Als ob Gott zwei verschiedene Meinungen jetzt hat. Dass er willkürlich war, dass er nicht mehr mit ihm zurechtkommt, mit dem Isaak. So war die Prüfung. Hat Abraham seine Hoffnung in diese Person gesetzt, in diesen Menschen, den Gott gegeben hat? Oder war es seine Verheißung in der Person Gottes, in der Eigenschaft Gottes, dass er treu ist? Dass er seine Verheißungen einhält. Durch solche Anfechtungen, Prüfungen kommen dann hervor aus unserem Herzen, was wirklich da sind. Und so wollte Gott auch sehen, nicht, dass er nicht weiß, was drin war, er wollte das auch, dass er das auslebt, aber auch für uns, dass wir dann sehen und erfahren, wie den Glauben, lebendigen Glauben, wirklich ausschaut. Hat er wirklich, war seine Liebe in diesem Kind oder war seine Liebe für Gott allein? Und deswegen sagt Gott, stelle deinen einzigen, deinen Kind, deinen Sohn, den du liebst, auf den Altar dar. Geschwister, das ist eine unbegreifliche Liebe. Aber das ist so tief, so schön. Gott wollte, dass Abraham sein ganzes Herz haben. Und Geschwister, ich habe es so gehört, ich vergesse welches Buch, das ich gelesen habe, glaube ich, das Streben nach Gottseligkeit. So ein wunderbares Buch, kann ich es empfehlen. Er sagte, Gott kämpft für dein Herz. Er kämpft für dein Herz. Er möchte mehr von dir haben. Er möchte alles von dir haben, weil er dich so liebt. Gott ist nicht ein Gott, der wir einfach als Diener haben, dass wenn wir in Schwierigkeit kommen, er hilft uns, er macht das für uns und ja, ist schon angenehm mit ihm. Sondern er liebt dich so sehr. Er möchte dich haben, voll und ganz. Er sagte, gibst du das für mich ab? Gibst du das für mich ab? Liebst du mich wirklich? Stell das auf dem Altar dar. Gib das mir. Das Objekt der Liebe und des Vertrauens Abrahams wurde getestet. Und ähnlich wie in 1. Mose Kapitel 12, du siehst seine Reaktion, seine Antwort. Vers 3. Gott sagt diese Worte und er sagte Vers 3, ganz einfach, ganz schlicht, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Sattelte sein Esel, nahm seinen beiden Knechten mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandofer, machte sich auf, ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Es ist dem Glauben im tiefsten. Nun, wir müssen nicht vergessen, Abraham war nicht irgendwie übermenschlich oder so kalt, ja, ohne Emotionen. Einfach, Gott sagt das, ich mache das, okay. Abraham hat Emotionen. Du siehst in dieser Geschichte, er lacht, er war beängstigt, er war traurig, er war völlig Mensch. Aber er hat gelernt, dass er sich wirklich auf Gott sich verlassen konnte. Mit alles, mit allem, auch seinem kleinen Sohn, den die Verheißung bekommen sollte. Wie Abraham lernen wir auch am meisten durch Prüfungen, wie Gott ist. Wenn es uns gut geht, wie es Israel im Richter gut gegangen ist, dann leben wir bequem. Dann sagen wir Gott, wenn wir dich brauchen, rufen wir dich. Ich lebe mein Leben. Ich mache meinen Urlaub. Das war für mich. Ich mache, was ich will. Wenn ich dich brauche, wenn es eine Panne gibt, wenn die Kinder krank sind, dann melden wir uns. So war es im Richter. Im verheißenen Land, ist alles gut, haben alles. Danke für die Manne, es war super, 40 Jahre lang. Jetzt kriegen wir es hin. Mussten sie arbeiten? Schon, natürlich. Aber Gott im Mittelpunkt, Gott ist langsam am Rand gewesen. Bis auf einmal fanden sie sich beim Götzen anbeten. So sind die Herzen von uns. Und Gott hat dann denen geprüft. Und Gott prüft uns auch. Der Psalm 119 sagt, es ist gut, dass ich gelitten hatte, dass ich versucht wurde, damit ich deine Gebote lerne. Es war gut. Kannst du das auch sagen, dass die Prüfungen gut sind? Römer 8, Vers 28 wissen wir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Und was ist der Vorsatz? Was macht Gott? Denn er, die zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Gott kämpft für dein Herz. Er möchte dich verändern. Und er hat ein vollkommenes, perfektes Programm für dich geschnitten. Und es wird anders als deinem Nächsten. Es wird anders als dein Ehepartner. Es wird anders als dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde, wie Petrus und Johannes. Petrus sagt, was ist mit ihm? Wenn ich so im Gefängnis in meinen älteren Jahren sein wird, rumgenommen wird, wo ich nicht gehen will. Was ist mit Johannes? Weil du hast gesagt, was von ihm, dass er eine bessere Zukunft hat. Jesus sagt, es geht dir nicht an. Was mit Johannes ist, folge mir nach. Abraham hat sein eigenes Programm. Oder Johannes hat sein eigenes Programm, sein eigenes Kreuz zu tragen, bis er 90 war, auf einem ganz verlassenen Insel seine letzten Jahre zu verbringen. Folge mir nach, Petrus. Lass die anderen ihr eigenes Kreuz tragen. Gottes Prüfungen, Gottes Wege. Es ist einerseits für uns unbegreiflich, aber es ist gut so. Wir sind gelehrt, alles über den Verstand zu machen. Ich muss das verstehen, dann kann ich es passen, dann passt es. Machst du das, Gott? Okay, wenn es mir passt. Klar, das ist die Aufklärung. Gott sagt, nein, du kannst nicht begreifen, was ich mache. Meine Wege sind nicht deine Wege. Und seine Wege aber erfüllen einen ewigen Zweck. Das heißt, du kannst dich auf ihn verlassen. Und so war Abraham auch. Gott prüft, Gottes Prüfungen, Gottes Wege fordern von dir und von mir den Glauben und gehorchen. Die beide. Aber wenn wir wirklich glauben, dann werden wir auch gehorchen. Und wir wissen auch den Inhalt seines Glaubens, wie er das machen könnte, wie er sein Kind dann dahin bringen konnte, 3 Tage lang dorthin zu laufen und dann auf den Berg zu kommen. Schauen wir dann wieder in Hebräer 11, dass wir dann lernen. Hier ist der Kommentar wieder. Lassen wir lernen, was für sein Geheimnis. Wie hätte er einfach glauben können, das machen können? Weil, hat er seinen Verstand ausgeschaltet? Hat er gesagt, naja, okay, mache ich. Was soll ich sonst machen? Sein Verstand war klar. Er hat mitgedacht. Aber was darüber er gedacht hat, ist entscheidend. So sagte er in Kapitel 11, Vers 18, und das finden wir nicht in 1. Mose, das müssen wir im Neuen Testament sehen, wo er sagte, über den gesagt wurden, über diesem Kind wurde gesagt, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, da kommen wir zu unserem Verstand, dass unser Denken, wie wir denken, haben wir Mittwoch auch betrachtet, das Herz, wie wir denken, indem Abraham dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. So sehen wir. Abraham hat wirklich mitgerechnet, dass sein Kind stirbt, dass er sein Kind töten musste. So volles Vertrauen war er. Sagt er, es wird so sein. Aber wenn Gott das so zulässt, Gott kann ihn aus dem Toten auferwecken. Geschwister, das Geheimnis ist einfach so, Gott zu erkennen, wie er ist in seinen Eigenschaften. Egal, was wir für Umstände erleben, egal wie unbegreiflich die Umstände sind, dass wir sagen können, mein Gott ist gut, mein Gott ist treu. Und was er versprochen hat, hält er auch ein, bis das Kind leblos auf dem Altar liegt. Ist mein Gott so treu? Geschwister, das ist Vertrauen. Das ist lebendigen Glauben. Und so will Gott hier in 1. Mose uns das zeigen. So sieht es aus. Gott voll und ganz zu vertrauen mit allem. Deswegen können wir ein Ecki Breitmoser erfahren. Und sehen, wie er sagt, keine Ahnung, wie es auskommen wird. Wir haben eine Arbeitsgenehmigung, wir warten darauf. Wir kommen hin. Der Herr wird das machen. Er kennt seinen Gott. Dass sie ihm nicht ins Stich lässt. Wenn wir alles aufs Spiel setzen und sagen, für ihn war das Haus, das Auto, mein ganzes Leben hier, mein Freundeskreis, ihr lasst es alles auf dem Altar. Gott, was willst du mit mir? Das ist, wo Gott hin will, mit uns, hingehen will, mit uns allen. Dass er mehr und mehr von uns bekommt. Ich möchte auch sagen, vergiss nicht, Abraham war nicht irgendwie ein junger Kerl, der einfach was lernen musste. Er war jetzt, ja, schon hat lang mit dem Herrn gelebt. Und Gott hat ihn trotzdem weiter geprüft, auf die Probe gestellt. Bis zum Lebensende wird Gott mehr von uns haben. Und so lernen wir das auch, Stück für Stück. Und so war das deswegen, wegen diesem Zuversicht. Wir wissen, wie zuversichtlich er war, weil er sagte zu den Knechten, zwei Knechten, wir werden beide zurückkommen. Warte hier, bis wir zurückkommen. Abraham war zuversichtlich, wir beide kommen zurück. Nicht so gehalten, sondern wir beide kommen zurück, bleib hier. Und dann, als den Sohn gefragt hatte, wo ist der Lamm? Er war daran gewöhnt, ein Lamm zu haben, das geschlachtet wird, geschächtet wird. Und könnte er einfach sagen, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Das ist Vertrauen. Er wusste nicht wie. Aber er wusste, Gott macht das, weil er versprochen hat. Abraham ging konsequent hin. Volles Vertrauen. Gott macht das. Abraham, sagt Calvin, hatte nicht die Kraft Gottes mit dem Leben Isaaks verbunden, dass irgendwie Gott brauchte Isaak, um das zu machen, sondern Abraham war überzeugt, dass die Kraft Gottes genauso wirksam war, wenn sein Sohn in Aschen wäre, als ob er noch gesund und munter wäre. Glauben wir so fest an Gott? Glaube ist die Zuversicht an dem, was wir nicht sehen können. Müssen wir immer sehen, was Gott vorhat? Wenn Gott sagt, gib mir das, gib mir dieses Gegenstand in deinem Leben, dieses Gewohnheit, dieses Hobby, dieses, keine Ahnung, du musst deine Lücke da erfüllen. Musst du wissen, wie das auskommt? Aber Gott, wenn ich das abgebe, dann. Oder kannst du sagen, Herr, ich stelle das dir dar. Hiob musste das auch lernen. Er wurde von Satan so geplagt, aber er sagte, siehe, er soll mich töten. Ich will auf ihn warten. Gottes Wege sind einerseits unbegreiflich. Gottes Wege haben einen ewigen Zweck. Gottes Prüfungen, Gottes Wege fordern von dir den Glauben und Gehorsam. Und Gottes Wegen bringen dich ans Ziel, wenn du sie zulässt. Wenn du sie zulässt. Tatsache ist, es ist keine Probe, einerseits, wenn es nicht unbegreiflich wäre, aber auch wäre es keine Probe, wenn er einfach das machen wird. Wir haben auch den freien Willen. Genau wie Adam und Eva. Genau wie König Hiskia, die versucht wurde, in der Babylonien zu ihm gekommen sind. Und Gott sagt ausdrücklich, er hat das gemacht, um ihn zu versuchen, zu sehen, ob er auf ihn vertraut. Und wisst ihr was, Hiskia, der so vieles für den Herrn getan hatte, bei der Prüfung ist er durchgerasselt. Hat nicht vertraut. Und hat dann Folgen erlebt. Gottes Wege bringen dich ans Ziel, wenn du sie zulässt. Natürlich wissen wir, was Gott anfängt, wird er vollbringen. Aber Geschwister, wir können das Wachstum verhindern. Wir können im Weg stehen. Wir sagen, so weit ja, aber nicht mehr. Dann bleiben wir da in unserem Wachstum auch stehen. Wenn wir ein Problem damit haben, sollen wir überlegen, wie wir das im Umkehrschluss ist. Haben wir einen Gott zu tun, der uns zwingt, einfach und zwingt zum Wachsen? Dumm so, okay. Nein, er erzieht uns. Wie mit einem Kind, der langsam erwachsen ist, wird er erzogen, dass er selber dann richtig entscheidet. Gottes Wege bringen uns ans Ziel, wenn wir sie zulassen. Zulassen. Wir sehen hier zum Schluss Gottes Treue. Als er den Messer in der Hand hatte, er war bereit, das zu töten, sein eigenes Kind. Und Gott sagte: Abraham, Abraham, zweimal. Wir sehen hier Gottes Liebe. Er bringt uns an unsere Grenze, dass wir wirklich vertrauen, dass wir wirklich bereit sind, ins Fluss zu laufen. Okay, ich mache das. Ich habe den Messer in der Hand. Ich bin bereit, das abzugeben, loszulassen, mit offenen Händen. Stelle ich dir, Gott, meinen liebenden, treuen Gott zur Verfügung, bis zu meinem letzten, bis zu meinem Lieblings. Und in diesem Fall hat Gott gesagt: Abraham, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen, tue ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Gott wollte, dass er das auslebt, was in seinem Herzen war. Das macht er mit uns auch. Und hat Gott dann ein Widder vorbereitet. Und diesem Widder wurde an der Stelle seines Sohnes geopfert. Und zum Schluss sehen wir, er lernt noch mehr über Gott. Du sagst: Naja, das ist so schwierig. Ich will das nicht. So eine Prüfung. Aber schau zum Schluss. Abraham gab diesen Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen, wird gesorgt. Abraham lernte was über seinem Gott. Er sah, wie treu er wirklich war. Und das abzugeben hat ihn ganz nah an Gott gebracht. Im Neuen Testament sagt Jesus es so: Wer mir nachfolgen will, soll sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, Lukas sagt täglich, und folge mir nach. Ein Kreuz ist etwas, wo etwas stirbt, worauf etwas stirbt. Und zwar du. Mit deinen Plänen, mit deinen Träumen, mit deinem Vorhaben und sagst: Gott, ich stelle das auf dem Altar. Ich wollte mal, dass mein Leben so ausschaut und ich dachte, das war richtig. Aber du weißt am besten. Ich gebe das ab. Und was Gott gibt, ist so viel besser. Ist das Beste. Ich möchte dich fragen, paar Anwendungen für uns zum Nachdenken. Gibt es etwas in deinem Leben, das dir eine große Liebe ist? Für dich im Mittelpunkt ist. Du stehst auf und du denkst daran. Kann verschiedene Sachen sein. Es könnte eine Sache sein: Auto, neues Gerät, Kleidung, Haus anzuschaffen. Vielleicht eine Person, die du nicht abgeben möchtest. Es kann auch gute Sachen sein. Erlaubte Sachen sein. Aber Paulus sagt: im Raum von Dingen, die in der Bibel erlaubt sind. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Paulus hat gelernt, er musste natürlich weiterlernen, bis er beim Herrn war, es abzugeben. Es ist nicht alles nützlich für mein Leben, für mein Wachstum, für mein Wandeln mit dem Herrn. Geschwister, das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Freiheit. Das ist echte Freiheit. Und da stehen wir alle in dem Kampf, das zu lernen. Das wirklich zu sagen, Herr, ist alles dein. Deins. Lebst du nach deinen Gefühlen? Entscheidest du nach dem, was du, ja, nach deiner Laune? Abraham hätte nie das gemacht, wenn er nach seinen Gefühlen es gemacht hatte. Das war trotz der Gefühle. Er musste nach seiner Überzeugung leben. Und wissen, was ist richtig für mich? Dann mache ich das. Weil Gott mich liebt. Vielleicht bist du heute in einer Prüfung. Mittendrin. Es kann groß sein, wie Abraham. Es kann klein sein. Keine Ahnung. Eine Rechnung, die dich wirklich ärgert. Unsicherheit in der Arbeit, Schwierigkeiten, Spannung in der Familie, mit Nachbarn, mit Freunden. Unsicherheit über deine Zukunft. Alle diese Sachen sind Prüfungen. Die Frage ist, werden wir diese Prüfung auf uns wirken lassen, in uns verändern lassen, oder sagen wir, nee, ich habe dies in der Hand, Gott, ich mache das. Lass mich das hier dran arbeiten. Ich bin dran. Können wir wirklich das abgeben? Wir wollen wirklich lernen, das zu machen. Das Neue Testament ist voll davon. Psalm 32, Vers 8 bis 10. Wie wir Gottes Wort, und hier ist das, Geschwister, der Schlüssel, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir wissen, wie unser Gott ist in dem Moment, wenn die Prüfung kommt, dass wir wissen können, ich kenne meinen Gott. Ich weiß wirklich, wie er ist. Und so sagt im Psalm 32, Vers 8, ich würde dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dich offen halten. Schön, er macht das. Und dann sagt er, pass auf, wie du darauf reagierst, auf meinem Wort. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nähen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wenn du so bockig bist, wenn du verbohrt bist und sagst, nee, das gebe ich nicht ab. So finden wir uns all da irgendwann. Viele Schmerzen haben solche. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Wie reagierst du auf Gottes Handeln in deinem Leben? Wie reagierst du auf Gottes Wort? Lässt du das an dich wirken? Oder bleibst du am Steuer in deinem Leben? Gib das ab. Lass das so abgeben. Und wenn du sagst, es ist so fair, Gott ist so streng, dass er mit mir macht, ich möchte auch sagen, vergiss nicht, Gott weiß, wie es ist, sein Bestes abzugeben. War 1500 Jahre später, hat er seinen eigenen, einzigen Sohn in der sündigen Welt geschickt. Und hat ihm den Rücken gezeigt und hat ihm auf dem Altar gelegt und hat den Messer nicht zurückgehalten, sondern hat ihm sterben lassen. Er weiß, was es bedeutet, so zu schmerzen. Viel mehr, als wir lebenlang erfahren werden. Mach das fest mit ihm heute. Wenn er sein Finger auf etwas legt, darauf gelegen hat. Lass das heute, mach das fest mit ihm. Nimm mir Zeit in der Stille. Ich habe es letzten Sonntagnachmittag einfach Allein war ich dann mit dem Herrn ein, zwei Stunden. Hat mein Herz so gut getan. Einfach allein mit dem Herrn. Und lege fest, wenn er was dir persönlich spezifisch angesprochen hat, dass du auf dem Altar das legen, darlegen kannst und sagen können, Herr, ich vertraue auf dich.